Willkommen zur Sportumschau am 2.9.2020. Wir gehen erstmal auf die Themen der letzten Folge ein, sprich auf Kai Havertz, der kurz vorm Wechsel stand. Letzten Sonntag soll er bereits laut Bild seinen medizinischen Check absolviert haben in London. Damit steht nur das offizielle Announcement, sprich die Ankündigung des Transfers aus. Leverkusen hat aber bereits angekündigt, dass Kevin Volland den Verein verlassen hat. Kevin Volland hätte noch Vertrag bis 2021 gehabt, hat jetzt den Verein vorzeitig verlassen und ist zu den Monegassen, zu Niko Kovac gewechselt. Kommen wir zu ein paar neueren News. Philipp Max wechselt zu PSV Eindhoven. Nachdem er schon lange von einigen Teams umworben wurde, hat sich der Linksverteidiger jetzt wohl oder hat sich für den niederländischen Top-Club entschieden. Dort möchte er international angreifen, was er bei Augsburg hätte nicht machen können. Der Wechsel hätte er, wie gesagt, schon früher machen können, hatte echt schon lange Interessenten gehabt, nicht nur aus der Bundesliga, auch international. Und jetzt im Jahr 2020 macht er den Schritt ins Ausland. PSG soll über Memphis Depay nachdenken. Depay war ja zuletzt als Sancho-Ersatz umworben, er wäre sehr wahrscheinlich gekommen. Hätte Sancho den Verein verlassen, Depay machte beim Champions-League-Turnier auch auf sich aufmerksam, hat auch gegen Bayern im Halbfinale eine Riesenchance direkt in der Anfangsphase vergeben. PSG, die ja allgemein schon einen sehr guten Sturm haben, aber nicht unbedingt mit einem Stürmer spielen, wie man ja an der Sturmspitze sieht, wo meistens nicht mehr Platz für Icardi ist, sondern eher für Di Maria, Neymar und Kylian Mbappé. Sprich, da müsste man natürlich hinterfragen, wer da von den drei rausrücken sollte, wenn Depay dahin kommt. Zu denken natürlich Di Maria, Mbappé und Neymar dann auf den Flügel. Zuletzt war ja Mbappé eher der Stammstürmer. Er müsste auf den Flügel rücken, da wo er früher auch immer gespielt hat bei Monaco, auch in seiner Anfangszeit bei PSG. Und Depay müsste dann in die Mitte rücken. Wie teuer ist, ist auch fraglich. Da wird man so um die 50 Millionen schon auf den Tisch legen müssen. Die Frage ist, hat PSG das Geld? Das ja wahrscheinlich schon, weil sie ja auch interessiert sind an Messi. Aber ist Lyon interessiert, daran ihn abzugeben? Sie spielen nicht international. Der niederländische Stürmer wird, denke ich mal, schon Interesse daran haben, auch dies dann international zu kicken und nicht nur in der Ligue 1, sondern auch seinen Ansprüchen gerecht zu werden und auch international zu spielen und nicht nur in Frankreich. Laut France Football hat sich Manchester City grundsätzlich mit Koulibaly geeinigt. Nichtsdestotrotz sind die Fronten verhärtet durch einen geplatzten Kovacic-Deal vor mehreren Jahren, wo eigentlich Kovacic hätte zu City gehen sollen. Napoli hat ihn dann in Richtung Chelsea verkauft. Seitdem sind die beiden Fronten sehr verhärtet. Man hat über Mittelsmänner auch diskutiert, über Koulibaly. Das Interesse von City an Koulibaly ist bekannt, schon seit längerer Zeit. Man hat jetzt sich noch anders verstärkt in der Innenverteidigung. Koulibaly soll trotzdem noch dazukommen. Der 28-jährige Senegalese, der auch an einem Wechsel nicht uninteressiert ist, sondern auch Napoli verlassen würde. Neapel spielt er ebenfalls wie Lyon nächste Saison, beziehungsweise die kommende Spielzeit nicht international, sondern nur national. Was für Napoli auch ein harter Rückschlag ist. Und deswegen ist Koulibaly sich auch im Klaren, dass er den Verein verlassen muss, wenn er international spielen möchte. Die Personal Agreement zwischen City und Koulibaly sei wohl nie ein Problem gewesen. Aber diesen Transfer über die Bühne zu kriegen durch die verhärteten Fronten ist wohl das größere Problem. Eben schon Paris angesprochen, jetzt nochmal. Neymar bestätigt, dass er in Paris bleiben möchte über die Saison hinaus. Damit war zu rechnen, sein Vertrag läuft jetzt noch bis 2022. Barcelona hat ja gesagt, dass sie ihn dieses Jahr definitiv nicht holen können, wie es dann nächstes Jahr aussieht, wenn auch wieder Zuschauer eingelassen werden, die Vereine dadurch wieder mehr Geld haben und so weiter. Bleibt abzuwarten. Arturo Vidal hat Barcelona im Interview hart kritisiert. Er hat gesagt, ich habe nie verstanden, warum man Spieler mit dessen Etikett versieht. Wenn ein Profi geben möchte oder man ihn verkaufen will, dann sucht man einen neuen Verein für ihn, aber spricht nicht darüber. Das war seine Meinung, die er in einem YouTube-Interview geäußert hat. Aktuell verhandeln beide Parteien über eine Vertragsauflösung. Arturo Vidal möchte eins von beiden auf jeden Fall nach Italien zurückkehren. Inter Mailand möchte ihn haben. Arturo könnte sich aber auch vorstellen, zu Juventus Turin zu gehen, zur alten Dame, wo er früher schon mal gespielt hat, bevor er zu Bayern gewechselt ist. Da könnte ich auch vorstellen, wieder hinzugehen. Aber ich denke mal, die Personal Agreements zwischen Inter und Vidal werden da kein Problem werden, denn es ist immer noch fraglich, ob Juventus Turin überhaupt Vidal zurückhaben möchte, besonders nachdem sie Weston McKennie jetzt geholt haben und damit ihr Mittelfeld schon immens verstärkt haben, ist die Frage, ob Vidal da auch überhaupt noch einen Platz findet, besonders einen Stammplatz. Das wäre bei Inter Mailand, denke ich mal, anders. Ein weiterer Transfer für Inter Mailand könnte Emerson werden, welcher ebenfalls auf der Liste von Conte stehen soll. N'Golo Conte soll dafür nicht auf der Liste von Conte stehen. Das ist der Stand bei Inter Mailand. Mehr hat sich die letzten Tage auch nicht unbedingt getan. Es ist noch ein interessantes, wie es beim Fußball passiert. Ligaspielplan wurde veröffentlicht und das El Clasico wird am 7. Spieltag stattfinden. Kommen wir jetzt direkt auf Tennis zu sprechen. Und damit auch direkt zu einer erfreulichen News. Sascha bzw. Alexander Zverev besiegt Kai Anderson mit 3 zu 1, 7, 6, 5, 7, 6, 3 und 7, 5. Wird damit in der zweiten Runde auf Nakashima treffen. Das Positive aus Sicht von Zverev, er hat seine Doppelfehler in den Griff bekommen. Er hat direkt im ersten Aufschlagspiel zwei Doppelfehler reingehauen, was nicht passieren darf. Da waren noch einige sehr, sehr knappe Spiele dabei. Also anhand der Ergebnisse 7-6, 6-3, 7-5, wie er die Sätze geholt hat, kann man ja schon sehen, dass es nicht unbedingt deutlich war. Und auch Kai Anderson hätte diese Partie vielleicht gewinnen können. Er hat sehr stark gespielt, hat, wie man ihn kennt, gut serviert, war physisch sehr stark. Mental wirkte er auch nicht angeknackst oder ähnliches, sondern war konzentriert auf dieses Spiel. Zverev wiederum, der auch konzentriert wirkte, seinen Doppelfehler in den Griff bekommen hat, was ihn ja bereits letztes Jahr geplagt hat. Die ganzen Doppelfehler, die ist ja auch in Cincinnati, beziehungsweise Cincinnati wurde ja nach New York verlegt, das Turnier. Aber es hieß trotzdem ATP 1000 Masters Cincinnati, kurz vor US Open, wo er in der ersten Runde rausgeflogen ist. Jetzt in Runde 2 in Nakashima ist er weiterhin Favorit. Aber da muss er auch erstmal aufpassen und diesen Gegner erst bezwingen. Denn wie man Kai Anderson gesehen hat, einfache Gegner gibt es wohl nicht bei den US Open. Auch Angelique Kerber konnte sich mit 2-0 durchsetzen gegen Tomljanovic 6-4, 6-4. Es gab insgesamt 8 Breaks im Spiel. Ein solider Auftritt, aber Kerber sagt, sie ist keine Top-Favoritin, auf gar keinen, gar keinen, gar keinen Fall. Antwortet Kerber auf die Frage, ob sie zu den Favoriten zählt. Favoriten sind wie Serena Williams, die sich auch wieder gestern durchsetzen konnte und damit den 102. Sieg in ihrer Major-Liste einführen durfte. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Wir haben noch eine weitere deutsche Tennisspielerin, die durchgekommen ist. Alle anderen sind leider rausgeflogen. Anneliese Friedsam ging mit 2 zu 0 gegen Doheny durch 6-2, 6-2, was eine große Überraschung war. Friedsam hat, was die Exhibitions angeht, nicht gut gespielt, konnte sich auch nicht für die ATP in Prag qualifizieren. Aktuell ist ja auch noch ein Turnier in Prag, wo unter anderem Sabine Lisicki startet, die nicht bei den US Open ist, sondern sich, wie gesagt, in Tschechien befindet. Sie ist noch weitergekommen, 6-2, 6-2. In Runde 2 wird es dann direkt zum deutschen Duell, beziehungsweise heute wird es dann zum deutschen Duell zwischen Friedsam und Kerber kommen. Gurkiewicz ist gegen Hukac mit 0 zu 3 leider rausgeflogen, 6-3, 6-4, 6-4, 6. Sprich, öfters ein Break kassiert, hat sehr viel gekämpft, da waren viele, viele lange Spiele dabei. Meistens, wie gesagt, auch nur ein Break im Spiel, beziehungsweise in jedem Satz gab es nur einen Break von Hukac. Er hat da wirklich alles gegeben, hat gekämpft. Hat einige Chancen, wie gesagt, ausgelassen und Hurkacz hat leider den Aufschlag auch als richtige Waffe genutzt. 14 Asse hat er serviert. Dominik Köpfer musste auch in Runde 1 Platz machen für Fritz, der mit 3 zu 1 gewonnen hat. Der erste Satz ging an den Deutschen, der zuvor am College gespielt hat in den USA mit 7-6. Und dann 3-6, 2-6, 4-6. Starke Steigung über das letzte Jahr, wenn man sich jetzt mal die Leistung von Köpfe anschaut. Man hat Wimbledon, wo er jetzt dabei war. Er war jetzt bei den French Open, wird er, denke ich mal, auch dabei sein. Er ist im Davis Cup Team dabei. Und letztes Jahr ist er erst aufgeblüht bei Wimbledon, weil er zuvor noch auf dem College gespielt hat. Sprich, er war viele Jahre auch gar nicht auf diesem Niveau gespielt, sondern nur in seinem College und gegen andere Colleges. Und dann letztes Jahr erstmals auf dem Schirm getreten bei Wimbledon. Und jetzt mittlerweile im Davis Cup Team, klar, auch weil Alexander Zverev da rausgegangen ist. Nichtsdestotrotz ist er drin und hat jetzt schon mehrere Grand Slam-Teilnahmen auf dem Zettel, worauf er stolz sein kann. Jan-Jan Struff hat sich auch mit 3 zu 0 gegen Martinez durchgesetzt. Die deutsche Nummer 2, die mittlerweile am Platz 29 steht, nach seinem ATP 1000 Masters Viertelfinale Teilnahme, wo er gegen Djokovic rausgeflogen ist, ist er von Platz 34 auf Platz 29 aufgestiegen. und hat jetzt in der ersten Runde Martinez ausserviert mit 3 zu 0. Wird Struff das nächste Match gewinnen, wird sehr wahrscheinlich Novak Djokovic auf ihn warten. Tsitsipas hat sich auch mit 3 zu 0 gegen Ramos durchgesetzt. Jetzt gibt es hier ein paar schnelle Ergebnisse. Schwarzmann ist gegen Norrie mit 2 zu 3 rausgeflogen, was ein großes Wunder war. Schwarzmann war mit 2 zu 0 vorne. Und im dritten Satz, im fünften Satz gab es dann viele Breaks, vier Stück, glaube ich, an der Zahl. Am Ende musste Schwarzmann Platz machen für Norrie, der jetzt weiterkommt. Ist eine große Überraschung. Alexander Zverev wäre in Runde 3 auf Schwarzmann getroffen. Der hat er jetzt auch nicht mehr vor der Brust. Sprich, die nächsten Runden werden definitiv einfacher für ihn. Djokovic setzt mit 3 zu 0 gegen Sumra durch. Kuznetsov besiegte Querrey mit 3 zu 0. Sehr überraschend. Querrey, der US-Amerikaner, der über seinen starken Aufschlag kommt, mit seinen 200 km, die er draufhaut auf den Schläger, wenn er aufschlägt. Und dadurch einfach sehr gut, ja, serviert. Bellis hat Kopacz mit 2-1 besiegt. Das habe ich ja im letzten Podcast angesprochen, dass Kopacz vielleicht eine Chance hat. Ein Satz zu holen, es ging einen langen Tiebreak. Sie hat den ersten Satz 7-6 mit 15-13 gewonnen. Daraufhin hat sie dann die kommenden Sätze verloren, aber trotzdem ein gutes Grand Slam-Debüt gefeiert. Mertens besiegte Siegemund mit 2 zu 0, 6-2, 6-2. Maria flog gegen Ryska mit 0 zu 2 raus. Serena Williams durfte den 102. Grand Slam-Sieg gegen Anfang mit 2 zu 0. Der war aber mehr oder weniger gefährdet. Der erste Satz ging 5-7 nur an sie. Der war sie schon Break hinten. War schon sehr spannend. Dominic Thiem ist auch eine Runde weiter, hat sich gegen Munar mit 0 zu 2 durchgesetzt. 2 zu 0 durchgesetzt. Munar hat dann irgendwann aufgegeben. Walkover in der dritten. Im dritten Satz, nachdem er den ersten knapp verloren hat, den zweiten dann deutlicher. Martin Cilic konnte sich auch noch durchsetzen gegen Kuttler nach 0 zu 2 in Sätzen. Philipp Kohlschreiber musste leider auch die große Bühne direkt verlassen. Pospil besiegte ihn mit 13 0, 7 6, 7 5, 7 6. Daran sieht man, dass immer mindestens 12 Spieler waren. Wie lange Kohlschreiber gekämpft hat und auch wie viele Chancen er ausgelassen hat. Es gab im letzten Satz vier Breaks in Folge. Hätte er einen der Tiebreaks gewonnen, mal sehen, was dann passiert wäre. Medvedev setzte sich mit 13 0 gegen Delbonis durch und Berrettini setzte sich mit 13 0 gegen Soder durch. Und das war es erstmal zu den US Open. Morgen geht es dann sofort weiter bei der nächsten Sportrundschau und da blicken wir wieder auf die US Open. Kommen wir erstmal auf die NBA zu sprechen. Der Miami besiegte die Milwaukee Bucks im ersten Spiel der Serie der Playoffs Semifinals Eastern Conference Serie mit 115 zu 104. Jimmy Butler mit 40 Punkten, ein neues Playoff Career High. Wie er selber sagt, er wollte den Ball nicht mehr abgeben, weil er nicht weiß, ob er in den kommenden Zeiten nochmal so heiß laufen kann. Er hat alles getroffen, egal ob Dreier, hat aber nicht so viele Dreier genommen. Er aus der Midrange, wo er viele contested Würfe auch getroffen hat. Daraufhin haben die Gegner in Form von Middleton mit 28 Punkten, Giannis und 18 Punkten, was für Giannis keine gute Leistung ist, geantwortet. Was Middleton angeht, 28 Punkte, gute Leistung. Nichtsdestotrotz taucht er teilweise gerne mal ab. 16 Minuten ohne Korb, unter anderem diesen Spiel. Milwaukee hat eine klare Anweisung von Budenholzer bekommen. Lass die Miami-Jungs shooten. Wir gehen auf die Rebounds. Am Ende hatten sie trotzdem weniger offensive Rebounds. Offensive Rebounds sind die, die zählen am offensiven Brett, weil du damit das Second Chance kreierst, nochmal Punkte zu scoren. Defensive Rebounds zählt deswegen weniger, weil du einfach nicht eine Second Chance kriegst, nochmal drei oder zwei Punkte zu scoren. Am Ende wollten sie eigentlich nur einfach viele Rebounds haben. Defensive, keine Offensive abgeben, hat nicht gut funktioniert. Da waren zu viele offene Dreier dabei. Aber auch die Freiwurfquote von den Milwaukee Bucks ließ zu wünschen übrig. Da muss man Giannis ansprechen. 14 von 26 Freiwürfen. Knapp über 50%, was desaströs ist auf diesem Niveau. Aber auch Giannis kann man hier kritisieren, der einfach Jimmy Butler nicht verteidigt hat. Giannis ist kein Guard-Verteidiger, natürlich nicht. Aber trotzdem ist Giannis der beste Verteidiger, Defensive Player of the Year auch, und auch der beste Verteidiger in den Reihen der Bucks. Und da muss man natürlich auch fragen, ob er nicht hätte auf Butler in der heißen Phase von ihm ansetzen müssen, dass Budenholzer sagt, wir switchen, du nimmst Butler. Er kann Guard verteidigen, auch wenn er es nicht immer macht, weil er einfach zu groß ist eigentlich dafür. Aber Butler ist ja auch ein sehr großer Guard, sprich, es hätte sehr wahrscheinlich sehr gut gepasst. Am Ende hat er nicht Butler übernommen, sondern das hat Milton, glaube ich, übernommen. Und deswegen, ja, lief das nicht gut. Es war zu spüren, dass die Bucks versucht haben, Duncan Robinson nicht heiß laufen zu lassen. Duncan Robinson ist so der beste Shooter in den Reihen der Miami Heat. Aber dafür ist Dragic und Butler dann heiß gelaufen. Aber Duncan Robinson nicht. Houston Rockets haben mit 100 zu 104 gegen Oklahoma City Thunder, das Ex-Team von Russell Westbrook, verloren. James Harden mit 32 Punkten, Chris Paul mit 28 Punkten. Die beiden Feinde, beziehungsweise Feinde nicht, aber Ex-Teamkollegen. Westbrook mit 7 Turnovers in diesem Spiel, 2 davon in den letzten 1 Minuten 30. Eine schreckliche Leistung, eine desaströse Leistung. Wie viele auf Twitter schreiben, die beste Leistung von Westbrook im Oklahoma City Thunder Jersey in den Playoffs, weil er ihn einfach den Sieg geschenkt hat. Er war der Go-To-Guy, nicht Harden. Harden hat in der entscheidenden Crunch-Time keinen Wurf genommen, sondern Westbrook hat versucht, zum Korb zu ziehen, dann entweder den Layup versucht oder auch den Kick-Out-Pass zu Covington, zu PJ Tucker, zu Eric Gordon, zu James Harden, zu einem von diesen drei exzellenten Spielern, beziehungsweise vier exzellente Spieler. James Harden war der Beste wohl gestern im Trikot der Rockets. Chris Paul war daraufhin wieder Klatsch. 100-100 stand es in der Endphase. Zwei Würfe dann von ihm. 104-100 Win. Hat danach auch direkt noch Schröder gelobt. Er hat gesagt, diese Dog. Dog heißt sowas. Heißt nicht Hund wie in Deutschland, sondern heißt eher sowas wie. Ja, mit dem kann man wirklich was anfangen. Er ist wichtig. Er hat ihm gesagt, dass er Klatsch ist. Und dieses Klatsch-Gen haben manche, manche haben es nicht. Da war vielleicht auch eine Anspielung auf Westbrook oder Harden, die in der Crunch-Time, wie gesagt, nicht da waren. Harden, weil er keine Würfe genommen hat, Westbrook, weil er schlechte Entscheidungen getroffen hat. Und Eric Gordon und PJ Tucker auch nur mit 4 von 13 Dreiern. Was, wenn dein System darauf ausgelegt ist, dass du nicht viele offensive Rebounds hast, nicht viele hohe Anspielmöglichkeiten, sondern einfach nur viele Dreier Shooters von Outside? Das ist ja das System von Mike D'Antoni, der vielleicht nach der Saison zu den Indiana Pacers gehen wird. Dann müssen Dreier besser fallen. Auch das zweite Match der Serie Boston Celtics gegen Toronto Raptors konnten sich die Celtics ergaunern. Jason Tatum mit 34 Punkten, weil der Topscorer Marcus Smart mit 19 Punkten hat den guten alten Toronto Raptors aber sehr hart geschadet. Die Raptors hatten eine, ich würde schon sagen, solide Führung mit 10 Punkten. Haben auch im dritten Viertel die Boston Celtics outscored, 30 zu 20. Aber dann im finalen Viertel ist Marcus Smart heiß gelaufen, 5 Dreier in Folge getroffen, 15 Punkte alleine gescored. Und wenn dir das passiert, kannst du nicht viel machen, besonders 99-102 war jetzt kein Low-Scoring, aber auch kein High-Scoring-Game, war so ein solides Mittelmaß. Und dann, wenn dir Marcus Smart 6 Dreier in Folge reinhaut, dann kannst du nicht viel machen. Auf Seiten von Raptors hatte Kyle Lowry auch nicht das beste Spiel. 5 von 16 Würfen nur gefallen. 14 Minuten gespielt. Anunoby mit 20 Punkten. Van Vliet mit 19 Punkten. Aber bei den 19 Punkten der Dreier nur zu 25% gefallen. Die Zeit fällt der Dreier wohl bei Ibaka am besten. Bei Toronto Raptors, der aber in den Crunch-Times in wichtigen Phasen auch nicht den Dreier nimmt. Er wird meistens von der Dreierlinie gar nicht verteidigt von Celtics. Sie lassen ihn ja außen frei stehen. Er bestraft das. 3 von 5 3 bisher getroffen. Ob Pascal Siakam der Go-To-Guy ist bei den Toronto Raptors. 43 Minuten gespielt. 6 von 16 Würfen nur gefallen. Daniel Theis hat 3 Punkte aufgelegt aus deutscher Sicht. Und jetzt führen die Boston Celtics mit 2 zu 0. Bei den Raptors ist der Dreier letzte in der ersten Partie nur zu 25% gefallen. Da waren 10 von 40. Jetzt wieder 40 Versuche, diesmal ist einer mehr reingefallen, 11 von 40, 27,5%, auch nichts Gutes und damit wird es jetzt schon schwer. Da darf man gerne ansprechen, können die Raptors das noch schaffen? Die Raptors sind ja auch ein Team, welches von einer lauten Crowd lebt, von einem Publikum, was immer hinter ihnen steht, auch nach so einem 2-0 würden sie eine richtige Stimmung machen, aber jetzt ohne Publikum fehlt hier vielleicht auch die nötige Anspannung, auch die nötige Motivation nach so einem 2-0 nochmal zurückzukommen. Das kann schon so ein kleiner Neckbreaker sein, 2-0. Die Boston Celtics sind vielleicht auch, was manche Positionen angeht, besser aufgestellt. Da darf man auch gerne mal Daniel Theis ansprechen, der einen neuen Rebound sichern konnte. Und einfach Kemba Walker, der wichtige Phase übernimmt und dann einfach auch so ein Smart um sich herum hat, der 5 Würfe, 5 Dreier in Folge trifft. Brown, der sehr gut verteidigen spielt, und Tatum, der in dieser Serie und auch in der ersten Playoff-Serie aufblüht und seine konstanten 30 auflegt. Und wenn du solche Leute um dich rum hast und die Teamchemie gut ist, dann könnte es für Toronto Raptors schwer werden, der einfach der absolute Scorer fehlt, was für Boston Tatum ist, was für Toronto Kawhi war. Das fehlt ihnen aktuell einfach diesen Step von Pascal Siakam, der ihn eigentlich in der Regular Season gemacht hat, bei der Most Improved Player war, auch auf Platz 2 stand hinter Most Improved Player Brandon Ingram. Und wenn du einfach nicht diesen Spieler hast, der dir konstant die 30 gibt, was viele Teams haben, dann wird es vielleicht am Ende eng. Konstant mehr als 30 haben eigentlich Donovan Mitchell und Jamal Murray in der Serie Denver Nuggets gegen Utah Jazz aufgelegt. Denver Nuggets sind weiter mit 4 zu 3, nachdem sie schon 3-1 hinten lagen. Das ist das erste Comeback nach 3-1 seit den Cleveland Cavaliers in 2016 gegen die Golden State Warriors. Nikola Jokic mal mit 30 Punkten, 12 von 23 Würfen gefallen. Sehr viel mal im Post agiert gegen Rudy Gobert, was in den Spielen davor nicht der Fall war, weil da sind die Würfe eher über Dreier gefallen. 80 zu 78 am Ende ein knappes Spiel. Mike Conley hatte, glaube ich, den Game Winner, der dann in and out rausgerollt ist. Was natürlich herzzerbrechend war, das hat man auch an Donovan Mitchell gesehen, der zu Boden gefallen ist und ihm fast die Tränen gekommen wären. Beziehungsweise beim Gang in die Kabine sind ihm die Tränen gekommen, was verständlich ist. Das Spiel hat von der Defensive gelebt, aber auch davon, dass ja, Jamal Murray und Donovan Mitchell nicht die Würfe getroffen haben, wie sollen. Jamal Murray 1 von 6 von der Dreierlinie, Donovan Mitchell 2 von 8. Donovan Mitchell hat übrigens damit den neuen Playoff-Rekord für die meisten Dreier in einer Playoff-Serie. Das sind genau gesehen 43 jetzt in dieser Serie, die gefallen sind. Steph Curry hat ihn zuvor gehalten mit 42. Nikola Jokic, der diese Serie, wie gesagt, nicht viel da war, weil er einfach die Bälle an Jamal Murray abgegeben hat, in diesem Spiel sehr viel im Post, gegen Rudy Gobert agiert. 30 Punkte, 14 Rebounds, 4 Assists. Sollte man hier Schwächen von Utah angreifen, dann denke ich mal auch die Dreier-Shooter in Form von John Ingles, der in dieser Serie knapp 5 Punkte im Schnitt aufgelegt hat. Auch John Clarkson, 1 von 5 Dreier wieder nur. Clarkson ist einer, der auch für sich sehr gerne grünes Licht sieht und den Wurf nimmt, sobald er sieht, er kann ihn nehmen. Ein vielleicht, man kann schon sagen, egoistischer Zocker ist. Am Ende hat es für die Utah Jazz nicht gereicht, trotz 3-1-Führung. Und die Denver Nuggets werden in Runde 2 auf die Los Angeles Clippers treffen, wo, wenn sie eine Chance haben möchten, durch Jokic und Murray beide solche Stand-up-Performance machen müssen. Murray vielleicht nicht unbedingt mal 50, aber Nikola Jokic muss schon immer an die 30 angreifen, viele Rebounds sichern. Die große Position ist ja von den Clippers nicht unbedingt so gut besetzt. Zubac und Harrell sind da die Big-Man-Verteidiger. Harrell kein guter Verteidiger. Zubac auch eher stärker in der Offensive, schwächer in der Defensive. Das könnte ein großes Problem werden für die Denver Nuggets, wenn Jokic weiter nicht so viel von außen wirft, sondern auch viel mehr in den Post geht. Da sehe ich die Stärken von Denver, da sehe ich die Vorteile. Jamal Murray braucht trotzdem mehr als 1 von 6 Dreiern. Er hatte zuvor knapp 55% in der Serie von Outside geworfen. Den brauchen sie auch wieder, damit sie eine Chance haben. Einfach einer, der konstant seine Würfe trifft, hochprozentig seine Würfe trifft. Das ist die Stärke von Los Angeles Clippers. Da muss man nur in Kawhi Leonard, Paul George, Lou Williams denken. Da sind genug Spieler, die das können. Und das sollte auch oder könnte ein großes Problem darstellen, wenn Jamal Murray seine Würfe nicht hochprozentig trifft. Das war's mit der Sportrundschau am 2.9. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.